So, kein Vorgeplänkel, ich steige direkt ein und mach mal das Allerbeste, was wir überhaupt tun können. Und das ist Bibellesen. 1. Mose Kapitel 40 und da lese ich die ersten 4 Verse. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker, und ließ sie setzen in des Amtmanns Haus ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente, und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Hier haben wir zwei Beamte, sie waren angestellt beim König, sie waren Königsbeamte, und sie haben das Vertrauen von ihrem Chef, vom König, verloren. Und weil sie sich dieses Vertrauen verbaut haben, landen sie also im Gefängnis. Beide hatten den Job, praktisch den König vor einer Vergiftung zu bewahren. Sie mussten immer zuerst mal das Essen probieren und auch erst mal eine Trinkprobe nehmen. Und dann hat der König einen Moment gewartet. Und wenn die beiden dann immer noch gelebt haben, dann hat er also auch gegessen und getrunken. Hier haben wir wieder das Bibelwort: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Damals schon waren Prominente gern Opfer von einem Anschlag. Ich habe von Merkel, als sie Bundeskanzlerin war, gelesen, wenn sie in den Supermarkt einkaufen geht, sind 3 Sicherheitskräfte bei ihr. Aber auch das, dass erstmal das Essen probiert wird, habe ich die letzten Wochen über Putin gelesen. Der hat auch solche Leute, die erstmal kosten von dem, was er dann zu essen bekommt. Also so ein König hatte damals dauernd Angst, jemand könnte mich vergiften. Und natürlich müssen sie auch für den Einkauf sorgen, dass immer genügend vorrätig ist und dass der König also leiblich gut versorgt wird. Das war also ihre Aufgabe, eine sehr hohe Stellung. Also das ist ja schon eine Vertrauensposition, wenn du für das zu sorgen hast beim König. Und dann, obwohl sie im selben Gefängnis waren wie Josef, wurden die beiden doch bevorzugt behandelt. Ja, das sind ja immer so diese Ängste, ja, wie jetzt Boris Becker, früher mal Uli Hoeneß. Naja, die landen zwar im Gefängnis, aber so richtig leiden, wie wenn du und ich im Gefängnis wärst, müssen die nicht. Ja, die haben ja diesen Promi-Bonus. Also, damals auch schon, sie wurden bevorzugt behandelt und hatten Josef als Diener bekommen. Hier wird also mit zweierlei Maß gemessen. Und da sind wir als Christen mittendrin in Deutschland. Ja, machen wir zum Beispiel den Mund also öffentlich auf, ja, wie die Bibel denkt über Homosexualität, dann bist du ja gleich mal in der Diskriminierungsschiene drin. Ja, du wirst sofort angegriffen, weil Christen anscheinend Homosexuelle diskriminieren, obwohl du betonst, es geht gar nicht um den Menschen, sondern es geht um die Sache. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Aber wie andere dann gleichzeitig ihre Standpunkte und Meinungen vertreten können und kriegen dann eher noch Förderung, weil sie halt die richtige Lobby haben. Also auch da mit zweierlei Maß kennen wir uns aus. Dann ab Vers 5. Und es träumte ihnen, also den beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten in einer Nacht, einem jeden ein eigener Traum, und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig? Hier zeigt sich, wie Josef Empathie hatte. Er war feinfühlig, er hatte den Blick für die anderen und er hat jetzt auch in der Zwischenzeit gelernt, auf andere einzugehen. Also der war nicht mehr im Selbstmitleid. Also weil er ja ungerecht im Gefängnis war, hätte er ja Grund gehabt, armes Ich. Aber wenn du dann anderen ansiehst, es geht ihnen schlecht, ja, das zeigt, er war nicht auf sich fixiert und hat jetzt auch gelernt, auf andere einzugehen, nicht nur sich zu sehen mit seinen Brüdern oder genau genommen mit seinen Halbbrüdern von den Nebenfrauen seines Vaters. Von denen hat er, glaube ich, null Mitgefühl gehabt. Ja? Er war ja immerhin der Sohn von der Lieblingsfrau des Vaters. Stichwort: den Blick für andere haben. Die Frage: sehe ich auch die Not anderer? Und sehe ich sie nur, sondern wenn möglich für mich, packe ich dann mit an? Ich fand das mal sehr mutmachend. Ich war in einer Gemeinde zum Dienst und habe mitbekommen, also ich habe bei einer Familie gewohnt, die hatten einen behinderten Sohn im Rollstuhl. Und eine christliche Jugendgruppe, aber aus einer Nachbargemeinde, sind über ein Wochenende zur Freizeit gefahren. Und dann haben sie angeboten, den Eltern, wir nehmen euren Sohn mit. Der war im jugendlichen Alter. Und zwei von uns machen das ganze Wochenende nichts anderes, wie sich um ihn zu kümmern. Ja, mit dem musste man ja auf Toilette, den musstest du füttern, den musstest du ins Bett bringen, alles. Das haben die gemacht. Und das war eine Riesenfreude, einmal für ihn, mal so bei seinesgleichen auf einer Freizeit zu sein, aber auch für die Eltern, mal so ein Wochenende zu haben. Blick für andere. Mit welcher Erwartung gehen wir in die Gemeinde? Ja klar, hoffentlich werde ich beachtet und begrüßt. Schön, dass du da bist. Das ist unsere Erwartung. Es gibt eine Anekdote, die hat Axel Kühne in einem Buch geschrieben. Ein Christ zieht um und sucht am neuen Wohnort eine Gemeinde. Und er betet zum Herrn, zeig mir die Gemeinde, die du für mich hast und leg das Vlies aus. Ich möchte, dass mich jemand begrüßt. Dann ging er am neuen Ort zum ersten Mal in eine Gemeinde, aber niemand begrüßt ihn. Zu Hause sagt er zum Herrn, ach ja, wahrscheinlich hatten die einen schlechten Tag, also ich gehe noch einmal. Aber soll mich jemand begrüßen? Dann ging er nochmal und auch beim zweiten Mal wird er nicht begrüßt. Dann sagt der Herr, es ist Gemeinde, wie ich sie in deinem Wort finde, so soll Gemeinde biblisch sein. Aber Herr, ich möchte eine Bestätigung. Noch einmal gebe ich dir eine Chance, Herr, ob das die Gemeinde für mich ist. Aber diesmal soll mich jemand begrüßen und zum Mittagessen einladen. Ging also zum dritten Mal insgesamt dahin und tatsächlich, ein Mann spricht ihn an, begrüßt ihn und lädt ihn ein, wenn du willst, kannst du nachher mit mir nach Hause kommen zum Essen. Bei dem zu Hause erzählt er seine Geschichte, was ich gerade erzählt habe. Und dann sagt der andere, der ihn einlud, das ist ja interessant, denn ich war heute in dieser Gemeinde zum ersten Mal. Ja, immer wieder spannend, mit welcher Erwartung gehen wir in die Gemeinde? Ja, Vers 8, da erfahren wir, wie sie antworten, es hat uns geträumt und wir haben niemanden, der es uns auslege. Josef sprach, auslegend gehört Gott zu, doch erzählt mir's. Die beiden waren ja Beamte am König, die hatten ihre Diener, die waren es ja gewohnt, alles steht ihnen zu Diensten. Sie waren immerhin Beamten. Und jetzt hier im Gefängnis waren sie völlig ohne Recht, ohne Anspruch auf irgendetwas. Und Josef, er sorgt gleich mal für klare Verhältnisse und betont, ihr könnt mir gerne den Traum erzählen, aber sollte ich ihn euch auslegen können, dann ist das wirklich allein von Gott. Er spricht hier von Jahwe, er spricht nicht von der ägyptischen Gottheit und deswegen klare Verhältnisse von Anfang an. Ja, dann in den Versen 9 bis 15 erfahren wir, wie Gott dem Josef Weisheit schenkt und er kann klar sagen, was der Traum bedeutet. In Vers 8 sagt er ja, das wahre Auslegen kann nur von Gott kommen. Und ich lese jetzt dann nichts davon, dass Josef dafür Geld wollte. Das ist ja eine Branche, diese ganze Wahrsagerei und was damit zusammenhängt. Da machen manche jede Menge Geld damit. Josef verlangt gar nichts. Da machen wir einen kleinen Ausflug ins Matthäusevangelium und da lese ich aus dem 10. Kapitel Vers 8 vor. Matthäus 10, Vers 8. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Wie viel hat Gott von dir verlangt für die Gaben, die er dir gegeben hat? Gott hat jedem von uns kostenlos Gaben und Begabungen gegeben. Kostenlos. Und schön, wenn wir in der Gemeinde, im Reich Gottes, unsere Gaben ebenfalls kostenlos einbringen. Ich persönlich konnte bisher Träume noch nie deuten. Aber im übertragenen Sinne durfte ich schon mehrfach erleben, wie Gott im richtigen Moment den richtigen Gedanken gab. War ich in einer Stadt mit dem Buscafé und ich hatte eine Frau mit zwei kleinen Kindern, Babys, eins davon noch vor mir. Und du bist mit der in gar kein vernünftiges Gespräch gekommen. Es war die Art, bitte gib mir erst mal Geld und dann kannst du mir mit deinem Jesus kommen. Der Erzeuger der Kinder, ihr Ex, war im Gefängnis wegen Drogendelikten. Und in der Wohnung, wo sie lebte, war Strom und Wasser bereits abgestellt, weil sie so weit in Verzug war. Und ich habe gemerkt, Karl Ernst, da geht nichts. Und dann kam mir ein Gedanke, der war sicher von Gott, den habe ich nirgends gelesen, nirgends gehört. Und ich sagte zu ihr, weißt du, du kannst Gott deinen Rücken zukehren, aber eines kannst du nicht verhindern, Gott liebt dich trotzdem. Und die Frau fängt an zu weinen. Die war im Herzen von Gott getroffen. Dann lese ich uns Vers 14 vor. Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef, mir hat auch geträumt, ich trüge 3 Körbe mit deinem Backwerk auf meinem Haupt. Ja, dieser Josef, Entschuldigung, es war 16, 14. Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Also dieser Vers 14, der ist für mich Trost pur. Warum? Weil Josef, wie du und ich, ein ganz normaler Mensch war. Indirekt hat er nämlich doch eine Belohnung wollen für die Traumdeutung, ja? Indem er jetzt ihn eben bittet, ja, also du kommst ja aus dem Gefängnis raus, du kommst wieder in deinen Job und wenn es dir dann wieder gut geht, dann denk an mich, leg ein Wort für mich ein. Ja? Normaler Mensch. Er klammert sich hier an einen Menschen, obwohl bisher Gott ihm ja so wunderbar geholfen hat. Und er erhofft sich, dass andere, also derjenige, dem er jetzt helfen konnte, dass er einfach aus Dank, als eine Belohnung Josef gegenüber, doch was unternimmt, dass der Josef aus dem Gefängnis kommt, wo er ungerecht ist. Das ist doch menschlich nur nachvollziehbar, dass in dem Josef solche Regungen aufkommen. Das gibt mir auch Trost, wenn ich in der Gefahr stehe, die Hilfe in erster Linie von Menschen zu erwarten. Ich bin sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir medizinisch, wo wir ärztlich so fortgeschritten sind. Aber die Herren im weißen Kittel sind nur Menschen und kein Gott. Erwarten wir die Hilfe in erster Linie von Gott. Er gebraucht Ärzte und Medizin, keine Frage, aber erwarten wir sie von ihm. Ja, und der Bäcker, das habe ich schon gelesen, Vers 16, der ist ja voller Hoffnung. Das hat er ja gesehen, wie es beim Mundschenken lief. Und deswegen voller Hoffnung erzählt er nun auch seinen Traum, voller Erwartung. Was wird er mir nun sagen? Und dann antwortet Josef, das ist seine Deutung, 18. 3 Körbe sind 3 Tage und nach 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Bäcker zusammengesunken ist. Hat er doch zuvor miterlebt, was der Traum bei Mundschenk bedeutete. Aber Josef, er verschwieg die Wahrheit nicht. Er hat ganz wahrhaftig den Traum ausgelegt, so wie er es von Gott erkannt hat. Und das kann Gott uns auch nicht abnehmen, wenn es dran ist, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Beten wir dann aber für den richtigen Ton. Denn ich denke, da ist die Art und Weise, wie wir etwas sagen, nicht unwesentlich. Man sagt ja nicht umsonst, der Ton macht die Musik. Wir müssen nach wie vor nicht nur vom liebenden Gott, sondern auch vom gerechten und vom richtenden Gott sprechen. Und da bete ich persönlich immer darum, Herr, schenk, dass die Menschen, die es hören, merken, dass deine Liebe dahinter steckt, die mich motiviert. Deine Liebe steckt dahinter. Wahrheit ohne Liebe kann töten. Und diese Verantwortung, sie haben wir. Die haben wir. Was bringt es Menschen, wenn wir sie einladen zur Umkehr zu Jesus? Wenn wir sie einladen, dass sie gerettet werden und sie haben vorher nie erfahren, wovon und wovor sie Rettung brauchen. Machen wir einen kleinen Ausflug. Ein sehr bekannter Bibelvers, gerade im Zusammenhang mit Evangelisation, ist Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich habe manchmal den Eindruck, da sind wir Christen Weltmeister drin. Ja, wenn es um eine Evangelisation geht, dann beten wir Monate im Voraus, Herr, schenk, dass viele dich anrufen und errettet werden. Ja, versteht mich nicht falsch, Gebet ist sehr wichtig. Aber ich darf lesen, wie es weitergeht. Vers 14. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie doch nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn es ihnen keiner sagt? Paulus stellt hier lauter Fragen, aber er sagt mit anderen Worten, wie sollen die Menschen errettet werden, wenn, ja, oder die Menschen kommen in die Hölle, wenn du es ihnen nicht sagst? Das ist der Umkehrschluss hier. Und aus dieser Passage wird für mich eine Treppe deutlich. Ja, wir sind vom Herrn gesandt zu gehen, um es den Menschen zu sagen. Und es ist nun mal eine Bestimmung von Gott, dass sein Evangelium von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Denn nur wenn wir es den Menschen sagen, können sie es hören und nur wenn sie es hören, können sie errettet werden. Und dass wir uns jetzt richtig verstehen, die letzte Stufe, die haben wir nicht im Griff. Wir sind keine Bekehrungsautomaten. Also nicht, wenn wir die drei unteren Stufen machen, dann kommt eine Bekehrung raus. Aber ich habe den Eindruck, Römer 10, 13, wir gehen Evangelisation gerne so an, dass wir mit der letzten Stufe beginnen. Das ist unsere Erwartung. Wir vergessen aber, wie die Treppe beginnt und jede Treppe, auch die zu Hause, die fängst du von der ersten Stufe an. Also ich wünsche dir viel Spaß, die Treppe von oben anzufangen. Also von unten gesehen, ja. Ich hatte mal meinen Sohn in einer Gemeinde dabei, zu einem Seminar, da habe ich genau das so erklärt wie euch gerade. Zwei Tage später habe ich Pastorensonntag gemacht und wir haben als Familie einen Ausflug gemacht. Und dann sind wir wohin gegangen, aber da wollten noch wesentlich viele andere rein. Da war da eine Menschenschlange, haben uns angestellt. Dann sagt doch mein Sohn zu mir, Papa, hier hast du ganz viele Menschen. Wenn es ihnen niemand sagt, wie sollen sie errettet werden? Und Papa, die hören dir zu, die laufen nicht weg, die wollen alle da rein. Ich dachte, Herr, jetzt verstehe ich dein Wort, werdet wie die Kinder, ja. Ich hatte eine diplomatische Begründung, warum es gerade nicht ganz so passt, ja. Jawohl. Dann sind wir in den Versen 20 bis 23. Josef im Gefängnis und ich kann mir vorstellen, wie er gehofft hat, wenn er Schritte im Flur gehört hat, dass der Wächter bei seiner Tür stehen bleibt, dass er auftut und sagt, Josef, du kannst mitkommen, du bist frei. Kann ich mir vorstellen, wie er da immer voller Spannung war. Sicherlich hat Josef auch viel gebetet und er hat es auch als Führung Gottes angesehen, dass er dem Mundschenk so eine gute Traumdeutung weitergeben konnte. Und er hat sicher auch erfahren, dass der wieder eingesetzt wurde. Er hat von dem Fest erfahren, wie es dort zuging, wie die Traumdeutung sich also erfüllte. Aber die Tage vergingen, vergingen und nichts passierte. Vers 23. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Und das, was hier beim Mundschenken deutlich wird, das ist eine Tatsache. Wie schnell wird Gott vergessen, wenn alles glatt läuft? Nicht, dass jetzt Josef Gott ist, ja. Aber kaum geht es ihm, dem Mundschenken, wieder gut. Die Karriere als Königsbeamter, die läuft wieder. Ich bin aus diesem grausamen Gefängnis raus. Und schon vergisst man, wen man es zu verdanken hat. Letztlich war Josef Gottes Werkzeug. Und ich glaube, das war auch für Josef hart. Vielleicht härter als das, was vorher Gott schon alles zugelassen hat. 2 Jahre lässt Gott ihn im Gefängnis. Obwohl drüber stand, haben wir gestern gesehen, Gott neigte seine Güte ihm zu. 2 lange Jahre im Gefängnis, ohne eine Andacht zu hören. Keine Ermutigung, kein Austausch mit anderen Christen. 2 lange Jahre, jeweils 365 Tage, aus Glauben leben. Und Gott ist trotzdem da. Und da wir Menschen sind, so auch bei Josef und bei uns, gibt es immer wieder Zweifel. Und dafür sind wir Menschen. Und dafür steht uns Gott. Zweifel ist menschlich, es gehört zu unserem Leben. Aber gerade dann darf man auch erfahren, wie Gott den Glauben stärkt und wie Gott hilft, auch Zweifelzeiten zu durchleben. Dann geht es in Kapitel 41 weiter. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum, er stünde am Nil. Nach 2 Jahren also, wirklich eine lange Zeit, wo Josef da im Gefängnis war, auch wenn er ja eine Vorzugsstelle hatte, ja. Aber er hat schon seit einiger Zeit die Hoffnung aufgegeben, dass der Mundschenk nochmal für ihn was unternimmt, ja. Das hat er längst aufgegeben. Und hier wird deutlich, jeder Mensch kann versagen. Und jeder Mensch kann uns enttäuschen, ohne Ausnahme jeder. Und da gehen wir mal in Psalm 118. Da wird uns das nämlich in Gottes Wort schon mitgeteilt, dass uns das widerfahren kann. Psalm 118, Vers 8 und 9. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Weil jeder Mensch, wie du und ich, ein normaler Mensch ist, der Fehler machen kann. Und deswegen kann uns jeder Mensch verletzen, enttäuschen, versagen. Ja, und Josef hatte dann zwischendurch auch den Eindruck, ja, Gott hat mich jetzt auch noch vergessen. Ja, obwohl ich hier so ungerecht im Gefängnis bin, obwohl ich meinem Vater so gehorsam war und mehr tat, den Brüdern nachgegangen bin, obwohl ich der Versuchung von dieser wunderschönen Frau widerstanden habe, ja. Ich habe nicht gesündigt. Das ist schwer zu verstehen. Wahrscheinlich hat mich Gott völlig vergessen. Und dann wird uns in den Versen 2 bis 7, also Kapitel 41, 1. Mose, in den Versen 2 bis 7 wird uns dann der Traum geschildert, den der Pharao hatte. Ja, mit diesen fetten Kühen, 7 Stück, mit diesen mageren Kühen, mit den vollen Ähren, mit den leeren, mageren Ähren. Und dann will der natürlich wissen, was hat das zu bedeuten. Vers 8. Und als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert, also Pharaos Geist. Und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Keiner der Fachleute, keiner der Profis, keiner der Traumdeuter hat diesen Traum verstanden, den der Pharao da hatte. Sie konnten es nicht auslegen. Vielleicht waren es aber auch Feiglinge. Ja, vielleicht wussten sie ganz gut um die Deutung, aber sie hatten Angst wegen den Folgen. Ja, magere Kühe, magere Ähren, das bedeutet Unglück. Und das dem König zu sagen, das war sehr gefährlich. Schließlich waren sie als Zauberer angestellt, für als Zauberer wurden sie bezahlt. Und die Zauberer hatten den Job, Unglück abzuwenden. Das war ihr Auftrag. Also vielleicht wollte auch keiner aussagen. Vers 9, da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach, ich muss heute an meine Sünden denken. Der Mundschenk denkt an was? An seine Sünden. 2 Jahre lang einen, der unschuldig im Gefängnis ist, den in seiner Not zu vergessen, das ist wahrlich Sünde. Mensch, da ist doch dieser Gefangene, der hat ja uns beiden, dem Kollege und mir, die Träume gedeutet und es traf so ein, ich lebe noch, der Kollege musste sterben. Gutes wie Böses sind eingetroffen, genauso wie dieser Typ da im Gefängnis gesagt hatte. Und sogar fällt dem Mundschenk ein, er hatte sogar den Mut, uns eben beides zu sagen, also auch das Todesurteil. Und beides ist exakt so gekommen. Dann wird Josef salonfähig gemacht, schön gemacht, dass er zum Pharao reden kann. Und dann sagt er ihm, ich habe von dir gehört, wenn du einen Traum hörst, dann kannst du ihn deuten. Und gleich hat Josef wieder die richtige Haltung und die Gesinnung und sagt, nein, ich nicht. Ich bin kein Traumdeuter, bin kein Traumgelehrter. Ich habe das nirgends studiert. Es ist nicht meine Weisheit. Doch wenn Gott es will, dann kann er durch mich reden. Und das ist auch für uns die Entlastung. Wir sind lediglich Sprachrohr. Wir sind lediglich die Rohrleitung und Jesus ist das Wasser, das fließt. Er fließt und redet durch uns. Und Josef ist demütig und er weist jede Verantwortung von sich weg, falls er Böses ankündigen muss. Ja, Gott alleine wirkt. Natürlich, was wir tun können, das müssen wir tun. Er gebraucht uns, aber er ist der Wirkende. Dort im Johannesevangelium, Kapitel 15, dieses herrliche Bild. Und meine Eltern, Vater wie Mutter, kommen aus demselben Dorf am Kaiserstuhl. Meine Vorfahren, heute noch Onkels und Tanten, haben alle Weinberge. Ich kenne das zu gut. Der Weinstock ist eingegraben und die Rebe ist eingepfropft. Und der Weinstock sind nicht wir. Der Weinstock ist Jesus. Und wir dürfen in Christus sein. Und dort in diesem Zusammenhang ist es dann der Vers 5, Johannes 15, 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind auf ihn angewiesen. Das kann auch unter anderem für Eltern die Hilfe sein, wenn Kinder sich nicht so erfreulich entwickeln. Ich war ja immer der Viererschüler. Kennt ihr die Viererschüler? Der war ich. Vier steht ja für ausreichend. Also warum soll ich freiwillig mehr tun, wie ausreicht? Ja? Es reicht doch völlig aus. Liebe Eltern, lasst mal eure Kinder in Ruhe. Hauptsache, es reicht aus. Jetzt haben wir gute Freunde, meine Frau und ich. Und bei dem Sohn, was auch immer passierte. Er war ein super Schüler. Gut, man weiß, was passierte. Er hat sich mit 15, 16 ein nicht so glückliches Freundesnetz ausgesucht, kam tief in Sumpf und die Noten, das war nicht mehr ausreichend, das war noch übler. Null Motivation mehr für die Schule gehabt. Dann ging mein Freund, also der Vater, ging zum Klassenlehrer, bat um ein Gespräch. Mein Freund sagt zum Lehrer, bitte sagen Sie mir, bitte reden Sie ehrlich direkt mit mir, ich nehme Ihnen nichts übel. Sagen Sie bitte zu mir, was kann ich noch tun, dass es bei meinem Sohn wieder Klick macht? Dann sagt ein ungläubiger Lehrer, Sie machen doch alles schon so gut, wie Sie überhaupt nur können. Da gibt es nichts zu verbessern. Aber wissen Sie, dass in Ihrem Sohn der Hebel rumgelegt wird? Das können weder Sie noch ich tun. Das war Wahrheit pur. Dann Vers 16. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir, Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Also was Josef hier sagte, das war nicht ganz so einfach. Warum nicht? Weil er von seinem Gott sprach, von Josefs Gott, und den nennt er hier Jahwe. Das war nicht ungefährlich beim Pharao. Denn Josef bringt damit zum Ausdruck, ich rede hier von Jahwe, und er kann wesentlich mehr tun als dein Sonnengott. Ja, bei den Ägyptern war die Sonne ihr Gott. Und wenn dann jemand siegte, dann hat das immer bedeutet, dass der Sieger, er hat den stärkeren Gott auf seiner Seite. Ja, das war ja auch dabei Elia bei der ersten Wetten-Das-Veranstaltung. Frank Elstner hat ja nicht Wetten-Das erfunden. Ja, das gab es schon mit den 450 Baalspriestern. Wetten, dass wir an den richtigen Gott glauben. Und da war genau dieses Gleiche, ja, wer jetzt hier als Sieger rausgeht, der hat den richtigen, den stärkeren Gott auf seiner Seite und der Verlierer hat den minderwertigen Gott. Und auch Josef, er wünschte, dass Gott dem Pharao doch Gutes weissagen werde. Josef war sich auch bewusst, mit einem Wort kann es sein, muss ich ihm das Todesurteil aussprechen. Ja, und dann könnte ja der Pharao denken, dieser Traumdeuter, der wünscht mir Böses. Das war also schon sehr, sehr mutig, was Josef hier machte. Und da hilft es, in prekären Situationen das richtige Gottesbild zu haben und dass man sich zu Gott stellt. Die Freunde von Daniel, ich lese mal aus Daniel 3, die Verse 17 und 18. Da will ja Nebukadnezar, dass sie vor seinem Bild, Königsbild, niederknien. Und dann sagen sie, wenn unser Gott, also sonst müssen sie in den Feuerofen, wenn sie es nicht machen. Und dann sagen sie, wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand. O König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so realistisch waren sie, und wenn er es nicht tun will, also sollten wir draufgehen, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das lese. Stell dir das vor, du hast den Feuerofen schon vor dir. Du müsstest nur vor einem Bild, vor einem Götzen, nur auf die Knie gehen. Dann bleibst du, menschlich gesehen, sicher am Leben. Wer traut sich zu sagen, das hätte ich genauso gemacht? Also ich traue es mir nicht. Wir müssen sowieso bei manchen Liedern aufpassen, was wir singen. Dieses Lied von Bonhoeffer, ich finde das Lied ja gut, von guten Mächten wunderbar geborgen, aber da gibt es einen Vers. Und reichst du uns den bitteren Kelch des Leides, so nehme ich ihn ohne Zittern an. Also ich schweige als bei dem Vers, weil ich nicht weiß, ob ich das so machen könnte. Und genau das hatte Josef auch, so wie Daniels Freunde. Dieses Gottesbild, Gott kann, aber er muss nicht. Aber was Gott mit mir auch tut, ich bleibe ihm treu. So, wir sind wieder zurück, 1. Mose 41. Dann ab Vers 24. Und die sieben dünnen Ähren verschlangen die sieben dicken Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber die können es mir nicht deuten. Josef antwortete dem Pharao, beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Der Pharao sagt, ich habe zwar Fachleute, meine Wahrsager können es aber nicht deuten. Ja, vielleicht hatte aber auch der König Angst, dass es Böses für ihn bedeuten könnte und sie es eben deshalb ihm nicht sagen wollten. Und da hinein wieder der mutige Josef. Gott richtet dir aus, was er vorhat. Das sagt hier Josef. Gott richtet aus, Ende 25. Gott richtet dir aus, was er vorhat. Da will ich uns ganz neu ermutigen. Lasst uns für Christen beten, die in Regierungskreisen tätig sind. Dass sie nach wie vor ihren Glauben nicht verleugnen und dass sie nicht auf Karriere aus sind, sondern dass sie ihre Chancen nutzen und mutig ihren Herrn bezeugen. Wir Christen haben eine Zeugenverantwortung, wie bei Gericht. Bei Gericht soll doch die Wahrheit rauskommen, es soll doch ein gerechtes Urteil gefällt werden können und dazu braucht es die Zeugenaussagen. Deswegen, wenn wir als Zeugen Jesu unsere Klappe halten, verschweigen wir den Menschen die Wahrheit. Ja, dann zwei gleiche Träume. Das bedeutet, das kommt gewiss und es kommt recht schnell. Und ich kann mir auch vorstellen, Josef war erleichtert und froh, dass er dem Pharao nichts persönlich Schlimmes sagen musste, also so wie beim Bäcker, ja, keinen Tod anzukündigen hatte. Dann ab Vers 33, an diesem Gesichtsausdruck, den der Pharao hatte, konnte Josef schon erkennen, die Klarheit des Traumes hat dem Pharao Eindruck gemacht. Und so konnte der Josef dann in der Weisheit, die Gott ihm gab, auch gleich sagen, was zu tun sei. Also gleich die konstruktive Lösung. Nicht Kopf hängen lassen. Die Menschen müssen deswegen nicht sterben. Interessant ist, das tut Josef, ohne dass er darum gebeten wird. Also sein einziger Job war, Traum zu deuten. Dass er jetzt gleich mit der Lösung kommt, ja, nutzt die sieben guten Jahre aus, um genügend Vorräte anzusammeln, dass die Menschheit dann die sieben schlechten Jahre überleben, hat er getan, ohne explizit darum gebeten zu werden. Und das war auch nicht ganz harmlos und gefahrenlos. Ja, schließlich gab es doch Minister und Berater. Die wurden dafür bezahlt, das war jetzt eigentlich ihr Job, ja, Notfallplan aufstellen. Jetzt werden die am Schluss noch arbeitslos, die armen Beamten, die ja eh immer so anstrengend arbeiten müssen. Ja? Und dann nimmt der Josef denen also noch ihr Job ab. Und dann erfahren wir, Gott war mit Josef und Gott lenkt das Herz des Pharao. Auch bei uns, wenn wir ehrlich und aufrichtig leben und handeln, lenkt Gott die Herzen. Ich habe das mal erlebt, ich bin mir allerdings bewusst, das hätte auch anders ausgehen können. Aber da durfte ich erleben, wie Gott Herzen gelenkt hat. Ich fahre ja schon über 20 Jahre jährlich gute 40.000 Kilometer und bin immer unfallfrei gefahren. Und erst vor wenigen Jahren passierte mir mein erster Unfall und wo? 3 Kilometer vor der eigenen Haustüre. Es war ein grauer Märztag, es hat geschneit. Und ich fuhr und ich kam an eine Kreuzung, da hatte ich Vorfahrt gewähren, aber es ist eine Kreuzung, wo man links und rechts gut sieht. Ich sah kein Auto kommen und gebe also noch Gas und fahre schwungvoll über die Kreuzung und mitten in der Kreuzung knallt. Da kam also ein Auto von links, das sah ich nicht. Silberfarben, grauer Tag mit Schneefall und das Auto hatte kein Licht an. Da sind uns die Schweizer voraus. Die haben seit ein paar Jahren die Tageslichtpflicht. Gut, auf jeden Fall steigt mein Unfallgegner aus, voll aufgeregt. Sind Sie eigentlich noch normal? So über eine Kreuzung zu donnern, wo man Vorfahrt gewähren hat? Ich habe gesagt, ich kann mich nur aufrichtig entschuldigen und nur sagen, ich habe Sie wirklich nicht gesehen. Am liebsten hätte ich gesagt, machen Sie mal Ihr Licht an, aber das habe ich gedacht, lasst es mal besser. Dann sagt er, ich rufe die Polizei. Dann sage ich, ja, das ist mir auch recht. Dann kam die Polizei, dann wurde er zuerst ins Polizeiauto geholt, dass er seine Version erzählt. Dann kam ich zum Polizisten ins Auto. Herr Höflin, eine Frage an Sie. Und glauben Sie mir, ich meine es gut mit Ihnen, ich will Ihnen jetzt helfen. Herr Höflin, stimmt das, was Ihr Unfallgegner sagt? Dass Sie ungebremst, obwohl Sie Vorfahrt gewähren hatten, ungebremst über die Kreuzung sind? Sage ich, ja, das stimmt. Herr Höflin, bitte hören Sie genau zu. Stimmt es, dass Sie nicht gebremst haben? Sage ich, jawohl. Herr Höflin, nochmal. Haben Sie das Bremspedal wenigstens ein bisschen gestreichelt? Sage ich, nein, nicht mal angehaucht. Ich war rechts daneben von der Bremse auf dem Gas. Dann sagt er, Herr Höflin, noch eine Chance. Aber was Sie jetzt sagen, das muss ich schreiben. Bitte sagen Sie, haben Sie ein bisschen gebremst? Sage ich, nein. Sagt Herr Höflin zu Ihrer Erklärung. So wie ich Sie kenne, so wie ich Sie einschätze, sind Sie kein hirnloser Raser. Aber rein der sachliche Unfallverlauf ist nun mal so, Sie haben Spaß am Rasen und donnern über eine Kreuzung, egal was anderen passiert. Das ist so. Und Ihr Unfallgegner, der kann Sie deswegen auch strafanzeigen. Und dann wird es nicht lustig für Sie. Herr Höflin, deswegen nochmal die Frage. Haben Sie wenigstens ein bisschen gebremst? Dann sage ich, was glauben Sie eigentlich? Ich bin Christ. Ich fahre durch die Lande, um zu predigen. Und erwarte von anderen Christen, dass wir ehrlich sind. Glauben Sie, ich mache jetzt hier eine falsche Aussage? Naja, gut, Ihr Problem. Gut, ich gebe zu, die nächsten 2-3 Tage war ich nicht ganz tiefenentspannt. Aber es kam nie eine Strafanzeige. Dann Vers 38 und 39. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Die große Stunde für Josef ist gekommen. Das ist ein Riesenlob, was er da bekommt. Und die Frage ist, besteht er dieses Examen? Der Pharao sieht durch Josef die Größe Gottes und in diesem Moment anerkennt er sie sogar. Ja, persönlich will er den Gott Josefs nicht annehmen, aber er anerkennt es. Leute, das sollte uns viel mehr bewusst werden. Dann gehen wir nicht so mit Trübsalstimmung durchs Leben. Wenn wir Christen nicht Zukunft und Hoffnung haben, wer dann? Und durch uns wird die Größe Gottes sichtbar. Und wie groß ist Gott? Da ist ja in Jesaja 40 dieser Vergleich, dass Gott mit seiner hohlen Hand die gesamte Wassermenge der Welt messen kann. Also nicht nur das bisschen Wasser da von diesem Aasee da, oder wie er genau heißt. Ja, sondern die Wassermenge der ganzen Welt. Und dann steht dort, die Völker, Plural, nicht du und ich, Singular, sondern über 7 Milliarden Menschen sind wie ein Tropfen Wasser am Eimer. Das sind wir Menschen. Und wie groß ist Gott? Und durch ihn, durch uns kann seine Größe sichtbar werden, wenn wir es ihm zutrauen. Da steht zum Beispiel in Epheser 3, Vers 20, dass Gott viel, viel mehr tun kann, als wir denken. Er kann viel mehr tun, als wir uns manchmal getrauen, dafür zu beten, durch seine Kraft, die in uns wirkt, also durch seinen Geist. Da ist die Frage, höre ich auf ihn? Lasse ich es zu, ihn wirken zu lassen? Ich habe mir seit vielen Jahren angewöhnt, morgens zu beten, Herr, führe mich durch diesen Tag. Wisst ihr, was das im Umkehrschluss bedeutet? Du hast einen Tagesplan, dann musst du den mitten am Tag aber über Bord werfen, wenn du bittest, führe mich durch diesen Tag. Sehr eindrücklich erlebt in Hamburg. Seit ich Kind bin, durfte ich Schwester Gertrud kennen, Gertrud Wehl. Sie war über 60 Jahre Sinti-Missionarin, weil mein Vater viel bei den Sintis gepredigt hat und ich als Kind da viel dabei war. Und ich wohne über 600 Kilometer von Hamburg entfernt. Und dann war ich in Hamburg mit dem Bus. Das hatte aber nichts mit den Sintis, nichts mit Schwester Gertrud zu tun. Und Schwester Gertrud wusste nicht, dass ich mich in Hamburg aufhalte. Ich war in einer anderen Gemeinde mit dem Bus. Und an einem Tag hatten wir eine Pause verordnet bekommen, weil Markt war und für uns kein Platz war. Gut, dann habe ich einen ehemaligen Bibelschulfreund getroffen. Josia, der Typ da mit der Arbeit, ja, der zwei Blätter übersehen hat, genau den. Dann habe ich also diesen Freund besucht. Und ich bin erst eine Viertelstunde bei dem, hatte ich ein inneres Drängen. Fahr zur Schwester Gertrud. Ich sage zu meinem Freund, sorry, ich muss mal weg. Ich wollte wissen, ob das Reden Gottes ist. Das war noch in der Zeit ohne also Smartphone, iPhone. Es gab das Handy. Das war ja mal ursprünglich zum Telefonieren gedacht. Und so ein Handy gab es schon. Jetzt wusste ich aber die Adresse von Schwester Gertrud nicht mehr, aber ich wusste noch den Stadtteil, wo sie wohnt. Also fuhr ich zum Stadtteil, ging an eine Tankstelle, habe mir ein Telefonbuch geben lassen und dann habe ich sie angerufen. Die ging nicht ans Telefon. Gut, dachte ich, die ältere Dame ist auf Toilette, habe 5 Minuten später nochmal angerufen und wieder ging sie nicht dran. Durchs Telefonbuch hatte ich jetzt also auch Straße und Hausnummer. Ich wollte wissen, ist das Reden Gottes. Dann fahre ich dahin, ich klingel. Haustüre geht auf, Schwester Gertrud steht vor mir. Karl Ernst, du bist von Gott geschickt, ganz schnell hier rein. Okay, ich da rein, sitzt in ihrer Wohnung eine Sinti-Frau, die ist zu Hause geflüchtet, dass sie überlebt. Sintis haben ihre eigenen kulturellen Regeln, wie sie bei gewissen Konflikten vorgehen. Dann hat sie bei Schwester Gertrud Schutz gesucht. Und Schwester Gertrud ist nicht ans Telefon gegangen, weil sie befürchtete, jemand aus ihrer Familie ruft an. Weißt du was, wo sie ist? Sie kann ja nicht lügen. Deswegen ging sie nicht ans Telefon. Dann hat sie gesagt, Karl Ernst, das ist nicht ganz so einfach. Und obwohl ich ja schon Jahrzehnte Erfahrung habe, ich will nicht einfach was raten. Und ich habe gebetet, Herr, schenk mir irgendwie eine Bestätigung, was hier dran ist. Und in dem Moment klingelst du. Bitte, Karl Ernst, hör dir das an und sag du, zu was du raten würdest. Ich habe im Stillen für mich gebetet, hör mir das an. Ich sagte, was ich tun würde in dieser Situation. Schwester Gertrud, danke Herr, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Ich habe die Bestätigung, Karl Ernst, du kannst wieder gehen, schönen Tag noch. So war die drauf. Meine Frau hat mal ein Vierteljahr Praktikum bei der gemacht. Ja, ja, das erlebe ich nicht jeden Tag. Ja. Aber er kann wirklich viel mehr tun, als wir uns wirklich oft im Klaren sind. Und dann bekommt er ein Angebot. Das war nicht ganz ungefährlich. Vers 40 und 41. Du sollst, sagt der Pharao jetzt zu Josef, über mein Haus sein. Und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Die Gefahr von diesem Angebot, die war für Josef wirklich größer, als das unschuldig ins Gefängnis geworfen zu werden. Wie viele gesegnete Gottesmänner sind schon am Erfolg, an der eigenen Größe, wirklich zugrunde gegangen. Aber hier sehen wir wieder erneut bei Josef, das, was der Vater in sein Kinderherz gesät hatte, was er früh zu Hause mitbekam, das war tief in ihm verankert. Und er wurde hier in keinster Weise hochmütig, nach dem Pharao der mächtigste Mann zu werden. Und das macht Eltern wirklich Mut. Ja, das war in seinem Herzen verankert. Und das ist unsere Chance. Und deswegen, ich mache Mut mit Kindern von klein an, Familienandachten zu halten, jeden Abend. Natürlich im Alter entsprechend. Und ihr Männer, es ist unsere Aufgabe. Nicht wenige gläubige Männer ruhen sich auf der Frau aus. Ja, kannst du machen. Was kann sie machen, wenn wir nicht zu Hause sind? Aber welches Bild vermitteln wir auch den Kindern? Welche Aufgabe Gott den Vätern gibt? Und du kommst automatisch auf die Themen, bevor die Kinder sie in der Schule haben. Rein durchs Bibellesen kamen wir auf hier das ganze Thema Aufklärung. Ja, du musst nur Bibel lesen und dann kommen gewisse Geschichten. Da kommen die Fragen von alleine. Und jetzt, Kinder verstehen Gottes Wort bestens, allerbestens. Das habe ich erlebt. Haben also Kinderbibel fortlaufend gelesen. Dann kam die Weihnachtsgeschichte dran. Es war zwar nicht Weihnachten, aber sie kam in der Reihenfolge dran, also haben wir sie gelesen. Hinterher fragten meine Kinder, Papa, können wir diese Geschichte spielen? Sage ich, klar können wir die spielen. So, und jetzt kommt der Beweis, dass Kinder Gottes Wort richtig verstehen. Meine Kinder haben die Rollen verteilt. Unsere Tochter spielt die Maria, unser Sohn der Josef und du, Papa, du bist der Esel. Also, keine Fragen mehr, oder? Sie verstehen Gottes Wort. Ja, und wie ich schon sagte, alle Macht, wirklich alle Macht gibt der Pharao dem Josef. Und das ist auch ein Vergleich zu unserem Herrn Jesus. Gott hat ihm alle Macht gegeben. Jesus, im Himmel wie auf Erden. Und was auch ein schönes Bild ist, Josef bleibt am Platz zur Rechten des Pharao und unser Herr sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, diese wahre Größe, die hat Josef in der erlebten, in der erduldeten Ungerechtigkeit gelernt. Solche Umleitungswege Gottes, die wir uns nicht freiwillig aussuchen, die ganz verschieden aussehen können. Ja, da hat Gott immer wieder auch das mit uns vor, dass diese wahre Größe von ihm gereift wird. Dann erfahren wir in den Versen 45 und 46, dass Josef sich um Partnerwahl keine Gedanken machen musste. Der Pharao hat ihm die Frau gegeben. Und das ist jetzt noch interessant. Zu diesem Zeitpunkt ist Josef 30 Jahre alt. Warum ist das interessant? Weil bei unserem Herrn seine Wirksamkeit auf Erden auch mit 30 begann. Und somit kommen wir zum Schlussakkord für heute. Die Verse 50 bis 52. Aber das beinhaltet jetzt nochmal Starkes. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam, die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück, und jetzt Achtung, und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Kommt ihr noch mit? Ich nicht mehr. Josef hatte kein Heimweh mehr. Der hatte kein Verlangen mehr, nach Hause zum Vater zu können. Können wir uns das ein bisschen vorstellen, wie er in diesen 2 Jahren, also schon vorher ungerechter Sklave in Ägypten, dann 2 Jahre ungerecht im Gefängnis. Menschlich gesehen kein Tag ohne Tränen vor Heimweh. Alles zu Unrecht hier, wie gut ging es mir daheim. Und jetzt erfahren wir, er denkt nicht mehr an seinen Vater aus. Das heißt ja nicht, dass er seinen Vater nicht mehr lieb hatte. Was heißt es? Gott hat seine Wunden geheilt. Und vor allem, er ist Gott für sein Wohlergehen, dass es ihm jetzt so gut geht, wie Gott ihn so geführt hat und jetzt eingesetzt hat. Nach all diesem Leiden ist er Gott unendlich dankbar. Und dann durch die Namen, die er seiner Söhne gibt, drückt er noch aus, wie es ihm geht, was er mit Gott erlebt. Und hier nehme ich was mit, aber bitte denkt nicht zu positiv über mich. In der Schule bin ich immer noch. Suchen wir in erster Linie die Freude an Gott und nicht die Gaben. Ach Herr, ah, du siehst, mein Geldbeutel ist gerade so leer. Auf dem Konto sieht es nicht besser aus. Ach Herr, du siehst, die Energiepreise gehen hoch und mein Heizöltank ist leer. Und so weiter. Suchen wir in erster Linie die Freude an Gott. Das übertönt alles andere. Deswegen fragen wir uns erneut, hast du, hab ich, haben wir Freude an unserer Beziehung mit dem lebendigen Gott? Und Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich will nicht Gebete korrigieren, aber beten wir in erster Linie jetzt auch für die Christen Ukraine, aber auch für die Christen in Russland, in erster Linie, Herr, lass sie die Freude an dir nicht verlieren. Und dann können wir gern dafür beten, dass ihre äußeren Umstände angenehmer werden. Dagegen sagt ja auch Gottes Wort nichts. Es geht nur darum, was erfüllt uns letztlich, wenn alles wegbricht. Und ich habe auch den Eindruck, und da rede ich jetzt ganz speziell zu meiner Generation, wir sind wahnsinnig verwöhnt. Wer sagt denn, dass die letzten 70 Jahre Standard sind? Vielleicht war das eine Ausnahmezeit, die wir 70 Jahre erlebten. Deswegen lasst uns in erster Linie die Freude an Gott suchen. Und somit sind wir beim Gebet angekommen. Wer von euch kann, steht doch bitte auf, ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für dein Wort. Und Herr, auch wenn man zum wiederholten Mal drüber spricht, Herr, trifft es einen immer wieder selbst. Herr, vergib mir, wo ich dich zu sehr bestürme mit letztlich irdischen Luxuswünschen, Herr. Herr, danke für das, was wir in dir haben. Danke für die echte Freude, die du unserem Leben gibst. Herr, und das beten wir jetzt auch nochmal für die Deinen in den Kriegsgebieten. Herr, dass sie wirklich bei allem diese Freude an dir haben und erleben dürfen, Herr, wie sie dadurch erfüllt sind. Herr Jesus, wir geben dir die Ehre, dass wir in so einer herrlichen Beziehung mit dir leben dürfen. Amen.